Ja, herzlich willkommen auch jetzt zu dem Predigtteil. Es geht ja heute um Kirche. Und eines meiner Leidenschaften ist, egal wo ich gerade bin, egal in welchem Urlaub, ich muss alle möglichen Kirchen anschauen. Deshalb haben manche Teile meiner Familie schon gar nicht mehr so viel Lust, mit mir in Urlaub zu fahren, weil man mindestens einmal am Tag eine Kirche gesehen haben muss. Und da gibt es dann natürlich ganz schöne Kirchen, die man anschauen kann in Barcelona. Ihr kennt sie vielleicht oder manche hat sie vielleicht schon gesehen. Oder hier einer meiner Lieblingskirchen in Rom, der Petersdom. Und es gibt natürlich auch Kirchen hier in Nürnberg, die ist euch sehr wohl bekannt. An was denkt ihr, wenn ihr an Kirche denkt? Denkt ihr an ein tolles Gebäude, in dem eine Geschichte erzählt wird, eine Geschichte, eine Kirchengeschichte der Menschen mit Gott, der Geschichte Gottes mit uns? Es gibt ja Kirchen, in denen ist innen auch nochmal ganz viel Kunst, wird ganz viel ausgestaltet, wo man sich stundenlang auch drin aufhalten kann und immer wieder neue Dinge entdeckt. Kirchen, so wie die Lorenzkirche, mitten in einer, ja, in einem Trubel in der Innenstadt, wo außenrum das Leben pulsiert und man kann reingehen, kann sich zurückziehen, Stille, Gebet. Denkt ihr bei Kirche eher an verstaubte Formen, mit denen man nicht mehr so viel anfangen kann, aber gleichzeitig denkt man dann an tolle Hochzeitsgottesdienste oder tolle Events in der Kirche, an überkommene Traditionen und gleichzeitig aber auch daran, dass es gerade durch die Kirche immer noch viele missionarische und diakonische Möglichkeiten gibt, an Menschen zu kommen, die wir sonst gar nicht treffen würden. Oder denkt ihr vielleicht, was in den letzten Wochen auch durch die Pressen ging, an die Missbrauchsskandale, an die Austritte, die immer mehr werden, an den Verlust der Relevanz für die Kirchen in Deutschland, für unsere Gesellschaft? Kirche ist ein ganz weites Feld. Und ich kann heute nur einen Teil davon beleuchten und damit auch nur einen Teil, der uns als ZVM natürlich interessiert. Und da geht es weniger um das Gebäude, weniger um die Institution Kirche, sondern es geht vielmehr um das, was ist eigentlich in der Kirche, was passiert in der Kirche, was ist dort los und was versteckt sich hinter diesem Begriff. Der Begriff Kirche oder auf Griechisch Kyriake, der kommt im Neuen Testament gar nicht vor. Dieser Begriff ist ja später im Laufe der Kirchengeschichte dann dazugekommen. Wenn die Bibel, das Neue Testament, von Kirche, von Gemeinschaft der Christen spricht, dann taucht das Wort Ekklesia auf, also die Gemeindeversammlung, oder der Begriff Koinonia, eine enge familiäre Gemeinschaft. Um den Begriff geht es heute, weil der Begriff in der Apostelgeschichte 2 auftaucht. Paulus schreibt aber dann im Epheserbrief oder im Kolosserbrief vom Leib Christi, der in der Gemeinde sichtbar wird auf der Erde. Also die Kirche ist der Leib Christi, der für die Außenwelt, aber auch für die Christen selber zum sichtbaren Zeichen wird dessen, dass Gott hier auf dieser Welt lebt. Das bedeutet also, wenn wir uns als ZVM treffen, hier, wir sind gerade nicht so viele hier bei uns im ZVM-Haus, aber wenn wir uns hier treffen oder wenn wir uns in den Kleingruppen treffen oder in unseren Teams, dann treffen sich nicht nur sympathische Personen, die alle ganz toll sind, sondern dann trifft sich immer ein Teil des Leibes Christi. Dann trifft sich immer ein Teil dessen, der sichtbar macht, dass Gott hier auf der Erde regiert. Im Laufe der Kirchengeschichte haben sich so ein paar verschiedene Kirchenmodelle auch entwickelt. Und manches Mal hat man sofort dieses Modell im Kopf und weiß eigentlich gar nicht genau warum. Da gibt es zum Beispiel das parochiale Gemeindemodell. Das ist uns bekannt aus der Landeskirche, der evangelischen Kirche, aus der katholischen Kirche. Das kommt noch aus der Zeit, als der Landesfürst gleichzeitig auch der sogenannte Landesbischof war. Ist heute zum Beispiel noch in England so. Die Queen von England ist nicht nur die Chefin von England, sondern ist auch die Chefin von der anglikanischen Kirche. Es gibt die sogenannten apologetischen Gemeinden. Das sind Gemeinden, die sich eher über den Inhalt definieren. Zum Beispiel Bei uns können nur Mitglieder sein, die erwachsen getauft werden. Oder bei uns ist eine wichtige Voraussetzung die Geistesgaben. Da geht es also um inhaltliche Definitionen und weniger um die räumliche Definition. Und dann gibt es noch die apostolischen Gemeinden. Das sind die Gemeinden, die einen gewissen Zweck haben, die ein gewisses Ziel haben, die manches Mal auch nur für eine gewisse Zeit bestehen. Da gehören zum Beispiel Bewegungen wie der ZFM dazu, Jugendkirchen, Gemeinden, die ein gewisses Ziel haben und in diesem Ziel, in diesem Zweck auch diese Gemeindefunktion erfüllen. Wir als ZFM haben den Zweck, nahe am Puls der jungen Generation zu sein, diesen Puls nachzuspüren und dort hinein die Botschaft von Jesus als den Versöhner zu bringen, immer wieder neu zu übersetzen und aus dieser Übersetzung neu in die Gemeinschaft, in die Gemeinde mit den Jugendlichen zu kommen. Doch lasst uns hier nochmal kurz eine Aufstellung. Nochmal kurz zurückschauen auf den Bibeltext, der auch in den Kleingruppen ja als Basis war, aus Apostelgeschichte 2. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtige Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Woher kommen wir bei diesem Text? Kurz vorher war Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, und von dem Heiligen Geist erfüllt hat der Petrus seine Pfingstpredigt gehalten. Angerührt durch den Heiligen Geist und durch die Predigt von Petrus kamen innerhalb kürzester Zeit 3000 Menschen zum Glauben. Für die 3000 Menschen war es eine Umkehr, eine Metanoia, eine Erneuerung. Sie haben das Ziel ihres Lebens neu ausgerichtet auf den lebendigen Gott, der in Jesus Christus sichtbar wurde. Und was die erste Gemeinde gemacht hat, war das, was wir immer machen, wenn mehr als eine Person zusammentrifft. Also in der Regel immer. Wir überlegen uns, wie könnte unsere gemeinsame Zeit aussehen? Wie kommunizieren wir? Wann treffen wir uns? Wie treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Daraus erwächst irgendwann eine Institution. Und genau das haben die ersten Christen jetzt in diesen ersten Tagen nach Pfingsten auch gemacht. Es war ja was komplett Neues. Es war noch nie da gewesen, dass es eine christliche Gemeinde gibt. Es war noch nie da gewesen, dass 3000 auf einen Schlag irgendwo zu einer Gemeinschaft stoßen. Und da haben sich die ersten Christen überlegt, wie könnten wir das gemeinsam hinbekommen, dass jeder vorkommt, dass jeder Teil dessen ist und dass wir trotzdem als Gemeinschaft zusammenbleiben. Und das sind hier in dem Text ein paar Elemente, die uns da helfen, da nochmal drauf zu schauen. Die uns auch nochmal helfen, für heute zu überlegen, was könnte das heute bedeuten für uns als ZFM heute im Jahr 2021. Also sie blieben beharrlich. Man könnte dieses Wort beharrlich auch übersetzen mit standhaft, mit zäh oder sogar mit stur. Sie blieben also stur zusammen. Nichts hat sie davon abgebracht, dass sie an dem nächsten Tag wieder in dem Tempel waren, um die anderen Christen zu treffen. Nichts hat sie davon abgebracht, um wieder in dieser Hausgemeinde zu sein. Egal welchen Stress sie hatten, egal welchen Ärger sie vielleicht auch hatten mit dem einen oder anderen, der auch zur Gemeinde kam. Sie blieben beharrlich in dieser Gemeinschaft. Denn sie haben gemerkt, wir sind ein Teil von etwas ganz Neuem. Wir sind ein Teil von dem Reich Gottes, das jetzt hier bei uns anbricht. Also sie blieben zäh, stur, beharrlich. Sie hatten alles Gemeinschaft, also alles gemeinsam. Sie lebten eine Gemeinschaft, die weit über diese geistliche Gemeinschaft hinausging. In der damaligen Zeit war das soziale Gefälle ziemlich stark. Da gab es welche, die hatten viele Besitzer und es gab andere, die waren Sklaven und die kamen aus ärmlichen Verhältnissen. In der ersten Gemeinde stand das Wohl des anderen über meinem eigenen Wohl. Sie lebten in der Naherwartung. Sie rechneten fest damit, dass Jesus bald wiederkommt. Und aufgrund dessen war ihnen das himmlische Jerusalem viel näher als die Sorge um das, was passiert mit mir in den nächsten Jahren. Sie lebten davon, dass sie wussten, die Ewigkeit ist das Ziel, auf das wir zugehen. Und weil ich dieses Ziel vor Augen habe, deshalb ist mein Besitz und das, was ich habe, auch gar nicht mehr so wichtig. Das kann ich teilen, dass der andere jetzt schon ein Stück mitbekommt von dem, was Gott mir geschenkt hat. Koinonia bedeutet gemeinschaftlich denken. Ganzheitliche Gemeinschaft, das Gesamtwohl im Blick haben. Also immer das Wohl des anderen vor das eigene Wohl zu stellen. Damals haben die Menschen noch nicht so individuell gedacht wie heute, sondern sie haben immer in Sippen gedacht, in Familien, in Clans, in ganzen Städten. Und deshalb lag ihnen das viel näher, die anderen mit hineinzunehmen in das, was ihnen Gott geschenkt hat. Sie gaben ihren Besitz für die Gemeinschaft, aber auch für Einzelne in Not. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Die Apostel haben erzählt von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und jeden Tag kamen sie wieder in den Tempel, die neuen Christen, und wollten die Geschichten wissen. Was hat euch Jesus erzählt vom Reich Gottes? Welche Gleichnisse hat er euch erzählt? Was habt ihr mit ihm erlebt? Das war vielleicht der Jüngling von Nain da, der erzählen konnte, wie er auf einmal wieder auferweckt wurde. Es war der Nikodemus da und andere, die erzählen konnten, wir haben mit Jesus das und das erlebt. Das hat mein Leben verändert. Das hat meine Perspektive verändert. Sie blieben im regelmäßigen Gebet für ihre Familie, für ihre Sippe, für ihre Stadt. Dieses Gebet, das sich um mich selber dreht, das war zu der damaligen Zeit fast nicht denkbar. Gebet hat immer alles mit eingeschlossen. Denn ich bin ein Teil vom Ganzen. Sie hatten regelmäßige Treffen im Tempel, um den gesamten Blick zu haben, um zu sehen, wer kommt Neues hinzu, wer ist neu dabei und wer gehört jetzt auch dazu. Gemeinsames Lob und die Anbetung Gottes, Blick für den anderen und die Verbundenheit mit allen Christen. Und sie hatten Gemeinschaft und Brotbrechen in den Hausgemeinden. Eine Hausgemeinde war damals nicht nur eine Kleingruppe, sondern ein Hausstand hatte oft schon 10, 15 Leute in sich beherbergt. Und dann kam ein zweiter Hausstand dazu und dann waren es schon 30 Leute. Also da war eine Kleingruppe war da schon immer riesig. Aber in dieser Gemeinschaft haben sie das gelebt, voneinander gewusst, miteinander geteilt und auch das Abendmahl miteinander gefeiert. Was können wir jetzt lernen für den CVM Nürnberg 2021. Einmal, der CVM ist und bleibt eine Gebetsbewegung. Das Gebet füreinander bedeutet, die Barmherzigkeit Gottes in diese Barmherzigkeit hineinzuschlüpfen und aus dieser Barmherzigkeit heraus für den anderen zu beten. Mit diesem liebevollen Blick dem anderen zu betrachten und zu entdecken, was hat Gott für Potenzial, für Möglichkeiten, für Vorstellungen für diese Person. Den geistlichen Blick füreinander schärfen. Entdecken, was Gott in den anderen hineingelegt hat. Den Segen übereinander aussprechen, den Segen immer wieder weitergeben. Und den Blick über den Tellerrand. Für die Christen weltweit beten, für die Christen in Nürnberg und für die Stadt Nürnberg. Gottes liebevollen Blick im Gebet auf diese Stadt bringen. Jetzt einfach als Bibelbewegung. Lesen, wo Jesus mich verändern möchte, dass ich in seiner liebevollen Haltung noch viel deutlicher werde, dass seine liebevolle Haltung durch mich nach außen scheinen kann. Immer wieder neu lesen, wie Jesus für mich in seinem Leben gewirkt hat, wie er für mich zum Retter wurde. Und lesen, wie Gott, wie sein Leib durch mich, durch uns zum Segen werden möchte für andere. Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein Zeichen, ein spürbares und schmeckbares Zeichen der Gemeinschaft von Christen. Das ist zum einen die Vergebung der Schuld aus der Vergangenheit, ist zum anderen die Vergewisserung des Blickes in die Zukunft mit Perspektive Ewigkeit und ist der Zuspruch des Heiligen Geistes für das Jetzt, dass er jetzt mit mir ist und mit mir die nächsten Schritte geht. Es gibt also dieses Abendmahl immer wieder feiern als Zeichen, Gott ist mit dir. Jesus lebt in dir. Die Gemeinschaft leben und in der Gemeinschaft das Leben mit Jesus feiern. Nicht nur Geburtstage feiern. Immer wieder feiern, wenn Jesus irgendwas bei uns bewegt hat. Wenn ich erlebt habe, dass ich ein Gebet erfüllt hat. Wenn ich erlebt habe, dass Jesus mich bewahrt hat. Feiern, feiern, feiern. Immer wieder feiern. Im Kleinen, im Großen. Und bei diesen Feiern Gäste einladen. Dass Gäste erfahren, warum wir in diesem Glauben so viel Perspektive haben. Warum wir in diesem Glauben so viel Versöhnung und Vergebung erleben dürfen. Und als letzten einen heiklen Punkt. Besitz teilen. Eigentlich könnte ich jetzt eine kurze Spendenrede von CVM halten. Will ich heute nicht. Ich habe in den letzten Monaten in der Corona-Zeit erlebt, dass diese Corona-Situation, die Krise, uns in unserer Gesellschaft noch mal ein bisschen auseinanderbringt. Und ich habe es auch im CVM erlebt, dass es bei uns welche gibt, die sind in Kurzarbeit, die sind arbeitslos, die haben ihre Arbeitsgrundlage verloren. Und dass eine finanzielle Schieflage nicht nur Finanzen nach sich zieht, sondern auch mental was mit uns macht, das wissen wir alle. Deshalb habe ich hier einen 20-Euro-Schein. Wenn du einen Job hast, der sicher ist und du in den letzten Monaten keine finanziellen Einbußen durch deinen Job hattest, dann leg gedanklich diesen Schein hier von dir aus gesehen nach links. Wenn du ein Haus, eine Wohnung, ein Auto hast, das schon zu 90% dir gehört und du nichts mehr dafür investieren musst, nächsten Schein hier rüberlegen. Wenn du von deinen Eltern, von deinen Großeltern oder sonst so eine Erbschaft gemacht hast oder eine finanzielle Vorleistung gekriegt hast, dass du dessen das anschaffen kannst, wieder eine Zehne hier rüberlegen. Wenn du in den letzten Monaten Geld gespart hast, weil dein Skiurlaub ausgefallen ist oder weil der Urlaub nur bis zum Brombachsee ging und nicht bis zu den Malediven, wieder was hier hinlegen. Wenn wir eine Gemeinschaft sind, die jeden mitträgt, dann ist auch dieses Besitzteilen ein ganz wesentliches Element davon. Und vielleicht macht es dir nichts aus, 500 Euro oder 1000 Euro in einem Umschlag anonym bei jemandem im Briefkasten zu werfen, von dem du weißt, der braucht jetzt diese Unterstützung, weil ihm so viel in seinem Leben weggebrochen ist in den letzten Wochen. Ich möchte uns einladen, an der Stelle Koinonia nochmal neu zu denken, füreinander einzustehen, füreinander da zu sein, im CVM oder in eurer Freundschaft und Bekanntschaft. In dieser Haltung bleiben wir als CVM Nürnberg, als CVM für das Jahr 2021 lebensfähig und lernfähig. Bleiben wir offen für Erneuerung durch den Heiligen Geist, dass sich manches verändert und wir manches neu wagen dürfen. Jetzt lade ich euch ein in die Kleingruppen. Und es gibt sicherlich das ein oder andere, was euch bestärkt. Manches hat euch irritiert oder Widerstände hervorgerufen. Da dürfen wir jetzt drüber reden. Und die Fragen, die wird der Jone nochmal in die Kleingruppe stellen.